Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, zertifizierte Sexualpädagogin und in der Weiterbildung zur Paar- und Sexualtherapeutin. Und heute habe ich wieder einen wundervollen Gast, den ich begrüßen darf. Das ist der Gregor Rübnack. Und du bist, jetzt musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen, Sozialtherapeut, ne? Und behandelst oder arbeitest vor allem mit Klientinnen, die auch eine Suchterkrankung haben. Ist das richtig?
Nein, also nicht ganz. Ich bin studiert, habe ich Sozialpädagogik und habe eine Ausbildung als Suchttherapeut und ist verhaltenstherapeutisch orientiert und arbeite als Bezugstherapeut in einer Klinik für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen als Bezugstherapeut eben.
Okay, super, dann danke dir, dass du es nochmal aufgeklärt hast. Genau. Und wir wollten heute zusammenkommen, um über das Thema Pornografie-Sucht zu sprechen, beziehungsweise Sucht und Pornografie, weil ich ja auch quasi so eine Reihe gestartet habe zum Thema Pornografie, weil das ja auch ein Riesenthema ist. Und du hattest dann gesagt, hey, ich habe da auch einige Erfahrungen in meiner therapeutischen Praxis gesammelt und möchte da gerne einfach so einiges auch dazu teilen zum Thema Pornografie-Sucht.
Ja.
Genau.
Also nicht nur das, ich habe da sogar mein suchttherapeutisches Wissen mal gebündelt und habe das mal alles aufgeschrieben, wie ich Menschen behandelt habe, die eine Sex- beziehungsweise Pornografie-Nutzungsstörung, sagt man übrigens heute. Also wir sagen immer eine Pornosucht kurz, aber eigentlich ist es eine Pornografie-Nutzungsstörung oder eine Hypersexualität. Da sagen wir immer Sexsucht zu. Das behalten wir jetzt auch. Das sind immer so komplizierte Begriffe, finde ich. Wie man die behandelt, das kann man auf Amazon bestellen, übrigens. Hilfe gegen Porno und Sexsucht, ja.
Ach krass, also hast du jetzt quasi schon so richtig ein Buch geschrieben oder ist das...
Das ist ein Behandlungsmanual quasi für Menschen, die betroffen sind, wo ich quasi meine suchttherapeutische Expertise und Erfahrung, wie ich es gemacht habe, mitteile und ja, den Menschen, so wie ich das gemacht habe, die haben mir gesagt, dass es denen geholfen hat. Deswegen habe ich das irgendwann mal einfach runtergeschrieben. Und ja, deswegen, ich würde mich da, das klingt immer so doof, aber ich würde sagen, dass ich schon Ahnung habe von dem Fachgebiet. So. Experte will ich nicht sagen, aber ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt in den letzten Jahren.
Das ist total cool. Also es ist auch eine super Bereicherung vielleicht für andere, die da auch in dem Feld tätig sind, therapeutisch arbeiten und denen das halt zum ersten Mal begegnet. Also was ich so an, es ist natürlich auch anekdotische Evidenz, aber was ich so an Erfahrungswerten mitgebracht habe, ist schon so, dass ja viele, die vielleicht auch in der Suchttherapie arbeiten, da kommen dann Klienten plötzlich und sagen, Mensch, ich habe da doch noch irgendwie ein Thema, zum Beispiel mit Pornografie oder Sexualität. Und die sind erstmal überfordert und sagen, okay, damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte. Gibt es da irgendjemanden, der da irgendwie Wissen zu hat? Oder wie arbeitet man denn mit denen zu diesem Thema? Und ich glaube, denen hilft dann natürlich auch so ein Manual, hast du es genannt, ne? Es ist dann wahrscheinlich auch nur so ein Leitfaden. Genau. Mit dem man dann quasi so arbeiten kann.
Wobei ich sagen muss, das ist mit Workbook, das ist eher für Betroffene und Angehörige, wobei natürlich auch Behandelnde können das natürlich auch benutzen so, und können sich da inspirieren lassen, ebenso wie ich es mache. Das ist häufig so, aber das kennst du auch aus deiner Arbeit, dass so sexuelle Funktionsstörungen häufig tabuisiert werden in unserer Gesellschaft, dass das was Schambehaftetes hat und das viele Menschen damit, ich sag mal so, nicht offen und freiwillig in der Behandlung um die Ecke kommen, sondern das ist was ich immer ganz gezielt exploriere, so auch als Behandler. So, wo ich dann quasi natürlich, es ist häufig so, dass TherapeutInnen auch eine gewisse Scham haben, darüber zu sprechen. Und dazu muss man dann eben überwinden. Und ich mache das eigentlich so normal wie möglich. Es ist ja was ganz Normales. Und dann frage ich nach, wenn ich das Gefühl habe, dass wir eine Vertrauensbasis zueinander haben. Wie es mit der Sexualität, auch mit dem Pornokonsum, aber auch mit der Häufigkeit von wechselnden Sexualpartnern aussieht. So. Aber das ist häufig was nicht freiwillig von den Menschen angesprochen wird. Wobei, wenn man dann das anspricht, dann kommen häufig, ja, da war eigentlich noch was und eigentlich fällt mir auf das und dann mache ich immer und so weiter und so fort. Also dann sind die Leute auch ganz offen, wenn erstmal der Knoten platzt.
Das ist natürlich auch total spannend, ne, weil die vielleicht auch, ich glaube, da gehört ja wahrscheinlich auch eine gute Beziehung zu. Also das, was ja Therapeutinnen noch machen, ist ja Beziehungsarbeit ja auch. Und um sich dann erstmal mit dem Thema auch zeigen zu dürfen, braucht es ja wahrscheinlich auch einiges vorher. So.
Ganz, ganz korrekt. Also ein Wirkfaktor der Psychotherapie ist ist ja die Patienten-Therapeuten-Beziehung. So, das ist ja ganz wichtig. Und wenn die stimmt, dann könnte ich auch einen Rauch lesen und die Leute würden denken, vielleicht, dass ich Ahnung habe. Im Gegenzug, wenn das nicht stimmt, dann könnte ich die besten Methoden anwenden und das würde nicht wirklich wirken. Häufig
Genau.
ist es auf jeden Fall so. Ja.
Ja, und wir wollen natürlich auch gerne ein bisschen was von dir erfahren, beziehungsweise so ein bisschen aus deiner Praxis, aber auch generell zum Thema Pornografie und Sucht oder ja, weil es ja auch gerade speziell um das Thema Pornografie geht, aber du sagtest ja auch, es wird jetzt auch von einer Pornografiestörung gesprochen, beziehungsweise auch Sexsucht. Ich glaube, ich brauche da kurz ein bisschen Hilfe, weil ich weiß, es gab da ja auch mehrere Debatten zum ICD-10, ICD-11. Kommt das jetzt rein? Wie wird es benannt? Wie ist das generell so mit, ja, mit psychischen Erkrankungen in Bezug auf das, auf die Sexualität? Da ist ja einfach so diese Begriffe, das ist ja, glaube ich, alles so ein bisschen diskutiert worden, sage ich jetzt mal.
Ja, also die Hypersexualität kriegt auf jeden Fall eine eigene Definition im ICD-11. Derzeitig im ICD-10 werden Sexualstörungen häufig noch kodiert als F63.8. Ich habe mich dazu letztens heißt vorgestern mit einem Kollegen ausgetauscht,
Ja.
der gesagt hatte, also der arbeitet psychotherapeutisch in der Praxis für Menschen mit Medienabhängigkeiten. Und der hat gesagt, dass er den so kodiert. Und das sind eben sonstig abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle. Das ist ja erstmal ganz weit gefächert und trifft den Begriff, definiert diesen Begriff, dass es sich eigentlich um eine Pornosucht handelt oder besser gesagt um ja, eine Impulskontrollstörung mit einem sexuell zwanghaften Verhalten eigentlich nicht. Weil so wie das dasteht, könnte das eigentlich auch eine Spielsucht sein. Also es ist ja auch eine Impulskontrollstörung,
Ja.
hat aber auch eine eigene Kodierung. Das ist übrigens auch ganz wichtig, für die späteren Kostenübernahmen der Behandlung. Da muss ich auch noch mal sagen, dass dieser Kollege mich darauf hingewiesen hat, dass die Behandlung für eine Sexualtherapie oder besser gesagt für eine Pornosucht oder für eine Sexsucht übernommen werden. Das war mir vorher noch unklar, eben weil ich dachte, oder besser gesagt, weil mein letzter Informationsstand war, dass aufgrund der fehlenden eigenen Definition, dass deswegen keine Behandlungen übernommen werden. Aber das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Und die Menschen, die behandeln das so mit. Wenn man jetzt zum Beispiel wegen erhöhtem Medienkonsum in der Behandlung ist, dann gibt es dann häufig so Indikationsgruppen, weil die Menschen zum Beispiel, die einen hohen Medienkonsum haben, häufig auch mit Pornografie zu tun haben oder an der Pornosucht erkranken. Also das korreliert alles miteinander. So, dass ein erhöhter Mediengebrauch eben auch das eine mit beeinflussen und erhöhen kann. So.
Ja, spannend. Und genau, vielleicht noch mal so zur Erklärung für die Leute, die vielleicht jetzt mit dem Begriff ICD-10 nichts anfangen können. Ich versuche, also so simpel erklärt, ist es quasi so dieses, ja, so eine Art, ja, Leitfaden, beziehungsweise ein Buch ist es, glaube ich, jetzt, also bestimmt gibt es das
Das
auch
ist ein
als
Buch.
Buch, ja.
Das ist ein Buch, genau. Das ist die International
Mit,
Classification of Diseases. Also
genau.
da werden quasi alle Krankheiten, von denen man denkt, dass es sie gibt, die werden da zusammengefasst. Es gibt einmal das europäische ICD und dann gibt es das amerikanische DSM. So.
Ja.
Und die gibt es immer in verschiedenen Auflagen. Das ICD ist derzeit noch gearbeitet am ICD-10. Also es soll jetzt bald aber auch überarbeitet ICD-11 rauskommen. Und derzeitig ist es im amerikanischen DSM-5, also die fünfte Auflage. Und das DSM-5 ist manchmal meinen Augen genauer, aber die verstehen. sich manchmal nicht so gut miteinander und da kocht jeder irgendwie sein eigenes Süppchen. Also das ist quasi das Handbuch, was die Leute in die Hand kriegen, um Krankheiten zu benennen. Nicht nur psychische Krankheiten, alle Krankheiten, die es so gibt. Also das wurde alles kodiert, das soll damit alles vereinfacht werden und wissenschaftlicher werden. Die Kommunikation soll damit leichter vonstatten gehen. Und dafür ist das eigentlich da. In dem Umkehrschluss zum Beispiel, es ist aber auch häufig so, dass wenn neue Störungen beobachtet werden, dann kann es sein, dass die eben, weil die Überarbeitung dieser Werke eben auch lange dauert, weil da viel Herzblut reingesteckt wird, dass die lange, lange nicht aufgenommen werden, aber diese Störung immer mehr zunehmen. Ähnlich ist es ja jetzt auch bei den Menschen mit einer Pornografienutzungsstörung, Schrägstrich Pornosucht, dass das ein relativ junges Phänomen ist, was irgendwie beschleunigt wurde durch die Internetnutzung, also den Zugang zum Highspeed-Internet. Früher war das ja so, dass die Leute, die so, ich bin jetzt 1990 geboren, also 33, da gab es den Quellekatalog, irgendwie zum Anreize suchen sexueller Fantasien. Und mittlerweile ist es ja so, dass die Kinder mit 8, 9, 10 oder 11, da ist man sich auch ein bisschen unklar, den ersten Zugang haben zu pornografischen Medien. Und dass das in unserem Gehirn was macht, schon im frühen Alter empfinden wir dabei Lust. Das macht was mit uns, was wir zum Teil gar nicht verstehen. Und wenn unser erster Zugang ist, zur Sexualität, diese inszenierte Sexualität, die ja Pornosexualität nun mal darstellt, dann kann das später wirklich negative Einflüsse haben auf unsere sexuelle Orientierung, unsere Ausprägung, unsere Vorlieben. Und das ist wirklich was, was wir kritisch einfach beachten müssen. Und dass zum Beispiel Studien gemacht wurden, wo eben zwei Versuchsgruppen gegenübergestellt werden sollten zwischen, ich glaube, also im Jugendalter waren diese Gruppen, ich kann mich da jetzt nicht auf ein genaues Alter festlegen, weil ich jetzt Angst habe, was Falsches zu sagen. Meine so zwischen 13 und 19 oder 15 und 21. Und es konnten keine Versuchsgruppen gefunden werden, die keine Pornografie konsumiert haben. Also man konnte diesen Versuch nicht starten, weil alle Pornografie konsumiert haben in dem Alter, bevor die eigentlich auch sexuellen Erfahrungen gemacht werden. So.
Ich glaube, das ist auch relativ häufig so, dass es im Jugendalter auch so ist, dass man schon vor den ersten sexuellen Begegnungen mit einer anderen Person mit Pornografie auch in Kontakt kommt. Und ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an. Was bringe ich auch vielleicht selber für Ressourcen mit? Wer klärt mich auf über Sexualität? Aber natürlich in einem gewissen Entwicklungsstand, kognitiv würde ich sagen, ist es ja, glaube ich, schon für viele ja noch nicht möglich, das richtig einzuordnen als inszenierte Sexualität.
Eben. Also grundsätzlich muss man doch sagen, man kann auch Pornografie per se nicht verteufeln. Pornografie hat auch was Aufklärendes, zum Beispiel für viele. Es ist aber so, dass uns Pornografie auch sehr fasziniert und egal, ob man das mag oder nicht, das Gehirn reagiert darauf und das Gehirn reagiert stimuliert darauf. Also da werden Endorphine und Serotonin, also Neurotransmitter, die unser Wohlbefinden steigern, werden ausgeschüttet, aber auch gewisse Endorphine, also körpereigene Opiate, die uns stimulieren. Und man sagt, dieser Effekt zum Beispiel, der ist ähnlich im Gehirn, wenn man das unter dem Tomographen sieht, wie in dem Gehirn, was Kokain konsumiert hat. So. Und jetzt gehen wir mal von einem Jugendlichen aus, der sich eventuell entwicklungsbedingt durch die Adoleszenz, aber auch durch seine Sozialisation eben in einer Phase des Lebens sieht, die so sehr krisenreich für ihn ist. Eltern trennen sich, ich werde ausgegrenzt in der Schule, mir ist irgendwas Schlimmes passiert, ich kann mich nicht akzeptieren, so wie ich bin, und ich kann mich da drin eben verlieren. Also dadurch, dass ich jetzt eben diesen Zugang habe zum Highspeed-Internet, kann ich ja auf jeden Knopfdruck mich immer selbst stimulieren und auch trösten. Und da sind eben die gefährlichen Fallstricke für die Entwicklung einer Abhängigkeit, die wirklich auch schlimme Folgen haben kann fürs spätere Leben.
Und das ist ja, also wäre ja nicht nur bei Pornografie der Fall, sondern theoretisch ja auch bei anderen Substanzen ist es ja ähnlich. Also, ne, so
Genau,
dieses,
ja.
ich halte irgendwie eine Situation nicht aus oder die ist so belastend für mich, dass ich irgendwie Strategien suche, das irgendwie damit klarzukommen. Und da
Genau.
greifen vielleicht einige zu Alkohol. Pornografie ist natürlich auch sehr leicht verfügbar, muss man ja auch dazu
Genau.
sagen. Von daher, ja.
Und ich habe durch Pornografie zum Beispiel auch erstmal keine sichtbaren Folgen. Ich rieche nicht nach Alkohol, ich habe keine roten Augen. Ich mache das für mich heimlich. Also mein Umfeld merkt das schon irgendwann, dass ich wahrscheinlich durch viele Orgasmen gereizter bin, dass ich mich schlechter konzentrieren kann, dass meine, also Konzentrationsfähigkeit, meine Impulskontrollfähigkeit lässt nach. Das sind so alles Folgen, die mitmachen, die irgendwann mal dann so auftreten, wo auch unsere Mitmenschen mitkriegen, dass mit uns irgendwas ist. Aber es ist erstmal nicht herzuleiten, warum das jetzt so ist. Also es kann ja auch sein, dass man dann einfach ein bisschen gereizt ist aus anderen Umständen. Deswegen macht es das ja auch so eben diese leichte Verfügbarkeit und der Mangel an Nachverfolgbarkeit so. Das ist ja etwas, was beides mit reinspielt, was es dann irgendwie als Schmerz, als emotionalen Schmerzsteller so attraktiv macht für Betroffene.
Und wie alt sind so im Schnitt die Klientinnen, die zu dir kommen mit dem Pornografie-Thema?
Das ist ganz unterschiedlich. Also oftmals ist es so, dass viele Menschen ganz viel Porno konsumieren und dadurch, dass es da keine vereinheitlichen Definitionen gibt, wann es krank ist. Also, und das ist eben auch bei Sexualität so. Bei Sexualität gibt es kein richtig und kein falsch. So, ich habe Paare in meinem privaten Umfeld, die haben 2 bis 3 Mal im Jahr Sex und die sagen aber, das reicht für die, das ist gut für die. Und ich habe Paare, die haben 3 bis 4 Mal die Woche Sex, und sagen, ach, wir könnten eigentlich immer noch öfter haben. Sie sind aber so erfüllt. Also das ist, wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber was mir aufgefallen ist, dass Menschen, also bei meinen Patienten, Patientinnen, auch Frauen gewesen, dass es da kein Bewusstsein gibt, wann zu viel ist. Und dass zum Beispiel festgestellt wird, dass meine sexuelle Antriebskraft im Sinne von, dass ich anderen Partnern zum Beispiel gefallen möchte, dass ich das komplett aufs Digitale umgelegt habe. Also, dass da zum Beispiel gesagt wurde, ich habe jetzt also 19-jähriger, wirklich charmanter, charmanter, gut aussehender Kerl, der mir gesagt hat, bei dem Fachvortrag, das ist ganz mutig, vor allen anderen PatientInnen auch, der gesagt hat, ich habe seit 3 Jahren keinen Sex gehabt, aber ich masturbiere jeden Tag mehrmals zur Pornografie. So. Dass der gesagt hat, das ist wirklich, das ist ja eigentlich schlecht für mich. Also, da passiert ja jetzt ganz viel in einer ganz prägenden Phase meines Lebens, die ich jetzt irgendwie verpasse, weil ich das komplett aussiedel. Und eine sehr
Ah,
auch
okay, ja.
egozentrische Form, auch eine sehr egozentrische Form ist ja Pornografiekonsum. Also, ich konsumiere dann, dass mir gefällt, mein Fetisch, und ich lerne eigentlich nicht auch auf die Bedürfnisse meiner PartnerInnen einzugehen.
Also es, ja, dieser soziale Aspekt, ne, der zwischenmenschliche Aspekt wird halt total ausgeklammert.
Genau. Was denn wiederum dazu führt, dass ich so, also da können diese Triade von den drei Sachen, entweder bekomme ich gar keine Erektion, ich bekomme keinen Orgasmus oder aber es dauert sehr lange, also selbst für mich quälend lang, bis ich halt zu einem Orgasmus komme. Und dann hat man, wie gesagt, die jungen Männer, die sexuelle Funktionsstörung bekommen. Das ist eigentlich der Klassiker. Ist denn der Mitte 20-Jährige, der mit 13 angefangen hat, regelmäßig Pornos zu konsumieren? Und mit Mitte 20 merkt, dass er bei wirklichem Sex gar keine Erektion bekommt und dann zum Teil zum Arzt geht und denkt, dass er eine schlimme Krankheit hat. Und auch, dass Ärzte, die zum Beispiel ungeschult sind, dann erstmal gar nicht darauf kommen, da dahingehend zu explorieren. Also es fängt ja jetzt erst an, dass die Leute da sensibilisiert werden, dass es sowas gibt. Und zum Teil dann, ja, also, dass da eben eine falsche Therapie gewählt wird für diese Leute. So, dass es eigentlich nichts ist, was das, da werden dann Symptome behoben, unter anderem dann auch mit Potenzmitteln, weil dann funktioniert es ja. Aber das eigentliche Symptom, was das verursacht hat, das wird eben nicht behandelt, oder die Ursache wird nicht behandelt. Und das kann ja, ich finde das dann immer
Genau.
so, wenn ich jetzt als Mitte-20-Jähriger potenzsteigernde Mittel brauche und gar kein Bewusstsein dazu habe, dass das eigentlich an meinem Pornografiekonsum liegt, das finde ich halt schon schräg. Also das ist ja irgendwie was ich versuchen sollte, irgendwie zu vermeiden.
Ja, es fühlt sich irgendwie an, ich weiß nicht, aber irgendwo hat es auch was damit zu tun, dass du ja dann vielleicht auch dein volles Potenzial nicht ausschöpfst, weil ich glaube, es kann auch super kraftvoll sein, einfach zu schauen, ja, was ist denn das Thema, was da drunter liegt?
Eben.
Also, was ist das für ein Schmerz oder welche, also wenn man jetzt so ganz trocken von der Ursache spricht, ne, aber welche Funktion erfüllt eigentlich auch die Pornografie in meinem Leben? Also was tut vielleicht auch diese Abhängigkeit für mich? Also es hat ja immer auch so zwei Seiten, ne?
Eben. Und da ist es auch schon wieder so gefährlich durch diesen leichten Zugang, den man hat. Es ist schwierig für Betroffene. Also wenn ich nur ein Handy brauche, wenn ich alleine sein muss und ein Handy brauche, um meinen Suchtstoff zu konsumieren, das ist die Rückfallgefahr extrem hoch. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es bei der Sexualtherapie, wenn sie dann übersteigert ist, häufig ja um eine Stimuli-Kontrolle geht. Also komplette Abstinenz ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. So. Auch Masturbation ist per se nichts Schlechtes, auch nicht für jemanden, der süchtig nach Porno ist. Nur müssen wir wissen, also derjenige muss wissen, was Porno für ihn mit verursachen kann und muss da einfach sehr bewusst mit umgehen. So. Oder auch zum Beispiel die Spektrumserweiterung, was Sexualität ist. Für meisten Männer ist Sexualität ja Penetrationssex. Und der wird eben beendet, wenn der Mann zum Orgasmus gekommen ist. So, dass Sexualität aber ganz, ganz viele Facetten hat, die zum Teil gar nichts mit Penetration zu tun haben müssen, aber man trotzdem partnerschaftliche Intimität erzeugen kann, die mich auch befriedigt und die mir ein Gefühl von Sicherheit und Bindung geben kann. Das wird ja in den Leuten dann quasi erstmal impliziert und gepflanzt. Und das sind ja die normalen, natürlichen Erfahrungen, die wir haben, wenn wir so die ersten Male mit unseren Sexualpartnern zusammen sind, dass das eben das Spektrum viel größer ist als das, was wir denken, was es ist. So. Und dass eben Menschen, die sehr sich fokussieren auf diese Pornosexualität oder Cybersexualität, dass die diese Erfahrung nicht im ausreichenden Maße machen. Und in Japan gibt es ganze Bewegungen von Menschen, die partnerschaftliche Sexualität ablehnen und sagen, ich bin nur auf die, also auf meine pornosexuellen Vorlieben fokussieren die sich. Das ist mittlerweile auch ein ganzes Movement dazu, finde ich total
Das
kritisch und tragisch.
ist schon irgendwie, also ich muss sagen, es ist schon in irgendeiner Form faszinierend. Und ja, die Sache ist natürlich, oder das, den Gedanken, der mir jetzt einfach gekommen ist, ich teile das jetzt einfach mal so ganz ungefiltert, war so, ja, okay, Thema Leidensdruck ist ja auch wieder so eine Sache, weil jetzt wäre so mein erster Gedanke, ja, aber wenn die keinen Leidensdruck haben, was soll ich dagegen sagen, wenn die jetzt wirklich ganz
Genau.
zufrieden damit sind? Das ist ja das Ding. Aber natürlich, bei Movements, vielleicht geht es auch immer um Beeinflussung und man muss sich dann vielleicht auch das individuelle Erleben dieser Person einfach angucken. Und ich glaube schon, dass es für manche dann auch einfacher ist. Ich lasse jetzt einfach mal meine Gedanken. Ich lass die jetzt einfach mal so raus, meine
Bitte.
Gedankengänge. Ja, es ist dann ja einfacher auch, so irgendwie an Sexualität irgendwie zu kommen. Und du hast ganz wenig Hürden, die du überwinden musst. Also, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich bin vielleicht Single und möchte gerne mit einer Person schlafen, da merke ich jetzt schon, oh Gott, was muss da für alles passieren? Ich muss erstmal eine richtige Person finden, ich muss mit der in Kontakt kommen, die muss mich irgendwie auch gut und interessant finden. Dann muss ich gucken, was mag die Person? Wie kann ich es vielleicht auch, ja, ansprechen, dass ich da Interesse in diese Richtung habe? Und da sind vielleicht auch ganz, ganz viele Sachen, die dann für viele total bedrohlich sind, sodass sie sagen, hey, dem möchte ich mich irgendwie nicht stellen, weil das ja vielleicht auch eigene Themen irgendwo berührt. Und deshalb gehe ich eben in diese Pornografieabhängigkeit oder das klingt so, als würde man sich das aussuchen wollen, was ja nicht stimmt, ist ja ein schleichender Prozess, aber.
Genau, aber ganz genau. Also jetzt, da sind jetzt ganz viele Fragen aufgetaucht. Das erste ist, was ist, wenn da kein Leidensdruck ist? Dann ist da kein Leidensdruck und ohne Leidensdruck lässt sich da wenig verändern. Und wenn der oder diejenige sagt, das ist meine Wahl, wie ich meine Sexualität leben möchte, dann ist das in Ordnung. Das ist dann so. Das ist ja jeder darf das auch. Punkt. Das muss man ja dann akzeptieren. Geht ja dabei aber um das Aufzeigen von langfristigen Konsequenzen. So. Und wenn ich aber die Verantwortung bereit bin, dafür zu übernehmen, für meine Konsequenzen, dann ist das so. Es ist auch so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel in Asien sind, da ist ja diese diese soziokulturellen Faktoren mischen ja da noch ganz viel mit. Da geht es ja ganz viel auch um Status und da muss man ja sehr viel eben Leistung erbringen und auch ein gewisses Einkommen haben. Und da gibt es ja ganz viele Regeln, die man beachten muss, dass man überhaupt erst zum Teil als potenzieller Partner in Betracht gezogen wird. Und natürlich ist es dann so, dass die Leute eben, wie du gerade gesagt hast, sagen, ich bin gar nicht bereit, mich so nach außen hin zu präsentieren, sondern gehe dann lieber den Weg, dass ich das Gefühl habe, ich werde auch so angenommen, wie ich bin und kann dann meine Sexualität eben so ausleben, wie ich bin. Das ist, wie gesagt, auch eine Entscheidung. Nur ist es so, dass bei Menschen, die einen erhöhten Pornokonsum oder auch eine Sexsucht haben, also häufig auch depressive Episoden konstatiert werden konnten. Also es gibt auch da andere mal Folgestörungen. Man kann auch die Sucht nach Pornografie eben bekommen, weil ich eigentlich eine Angststörung habe. Und ich vermeide damit echten Kontakt, aber habe trotzdem mein Bedürfnis nach Sexualität. So, wenn ich jetzt irgendwann mal das auf den Punkt kommt, weil ich zum Beispiel erwischt werde bei meiner Sexualität, also bei meiner Pornosexualität von meinen Kindern oder meinen Arbeitskollegen oder sonst was und ich negative Schwierigkeiten davon habe, dann kann es auch sein, dass ich sage, weil ich eigentlich meine Angststörung gar nicht behandeln will, das ist eben meine Art, damit umzugehen. Und ich bleibe in meiner Angst eigentlich stecken. So, also dass das eine so verschachtelt ist, eigentlich eine Ursache, die sich nach außen zeigt, weil das eigentlich viel tiefer in uns verhakt. Aber die Leute sind eben nicht bereit, das dann in dem Moment eben zu bearbeiten. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich eine Persönlichkeitsstörung habe oder eine Persönlichkeitsakzentuierung, dass mich Leute einfach aufgrund, so wie ich bin, schlecht annehmen und leiden können. Dass ich Leute schlecht annehmen und leiden kann. Und das ist deswegen, dass ich deswegen eben meine Sexualität in der Pornosexualisierung oder in meiner Pornografie suche und ich auch nicht bereit bin, das zu ändern, weil ich keinen Leidensdruck habe. Oder. Also es gibt ganz viele verschiedene Facetten, die so eine Behandlung beeinträchtigen können oder dass die überhaupt nicht erst stattfindet. Und dann muss man das auch als Therapeut akzeptieren, dass es so ist.
Aber was sind so deine, jetzt gehe ich ein bisschen tiefer rein, wie arbeitest du denn mit Widerständen? Also wenn jetzt jemand Widerstände zeigt oder an ein Thema gar nicht ran möchte oder du merkst, okay, ja, weil manchmal, es gehört ja irgendwo, glaube ich, auch zum, also so meine bisherige Erfahrung gehört es ja auch ein bisschen dazu, dass natürlich auch Widerstände kommen, wo vielleicht dann auch ein Thema sitzt, was eigentlich wichtig ist, also für den weiteren Prozess oder ja, es gibt ja diesen Spruch, jeder Widerstand beschützt einen Schmerz.
Und trotzdem ist es ja, also ich muss das respektieren als Behandler. Und es ist so, dass ja die Leute, dann sind wir wieder bei der therapeutischen Beziehung. Ich bin ja als Therapeut. Dieser Person macht ja sehr korrigierende Erfahrungen mit mir und ist sehr, sehr vertraut mit mir. Und es ist so, dass wenn mein Therapeut mir sagt, Mensch, da sollten Sie aber noch mal hingucken, dann ist das ja von mir aus, also es ist ja eine Vertrauensperson, wo ich dann durchaus mal sage, wenn mein Therapeut mir das sagt, dann sollte ich da vielleicht wirklich noch mal hingucken. Es gibt verschiedene Tools. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, eine Verhaltensanalyse. Also ich analysiere mal, welche Konsequenzen mittel-, kurz- und langfristig mein Verhalten hat für mich und für andere. Und wenn ich auf den Punkt komme, dass mein Verhalten für mich langfristig keine günstigen Konsequenzen für mich bereithält, dann ist es durchaus was, was schwierig für mich ist, weil ich ja die ganze Zeit mein Zukunfts-Ich eigentlich mit meinem Gegenwarts-Ich ein bisschen betrüge. Also es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten, wie man da so eine gewisse, erstmal eine Diskrepanz reinbringt, wo man sagt, das eine und dann eben die Ambivalenz mit, das Verhalten macht ja Spaß. Porno gucken ist also es ist ja was Schönes. Das macht ja eben Spaß. Aber eben, wenn ich langfristig negative Konsequenzen erwarte, dann denke ich mir, also das nennt man dann Ambivalenz, ne? Also ich habe jetzt quasi zwei Einstellungen zu einem Thema und dann eben mehr versuchen, in die Waagschale reinzukriegen, dass die Leute sagen, aber meine langfristigen Konsequenzen sind mir wichtiger als mein kurzfristiger Spaß. Und so kann man eben versuchen, denjenigen oder diejenigen darauf zu bringen oder aufzuzeigen, dass das eben langfristig ihr oder ihm nicht gut tut. Aber wenn es da unveränderbare Widerstände gibt, weil eben kein Leidensdruck herrscht, weil die Leute sagen, das ist halt meine Form, wie ich meine Sexualität auslebe, dann ist das was, was ich akzeptiere.
Ja, absolut. Da bin
Und es
ich
muss dann sein.
ganz bei dir. Es geht ja auch immer kommt ja auch immer ganz drauf an, mit welchem Auftrag kommen die oder mit welchem Anliegen
Dem
kommen die zu
eben.
mir. Und ja, das ist immer auch sehr, sehr spannend. Genau. Jetzt sind wir ja schon relativ gut eingestiegen und ich habe natürlich auch immer ganz, ganz viele Fragen, aber wir haben ja natürlich auch noch ein paar Fragen gesammelt, die wir so ein bisschen beantworten möchten auch. Und du hattest ja schon jetzt schon auch wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wie es jetzt so generell im ICD-10 ist. Und vielleicht können wir noch mal drüber sprechen, wie ist es eigentlich mit dem Weg zur Sucht? Ich hatte ja, glaube ich, kurz erwähnt, dass es auch ein schleichender Prozess ist. Aber wie wird denn ein Mensch süchtig nach Pornografie?
Also es ist generell so, dass wie eigentlich jede Sucht funktioniert, also jede Verhaltenssucht. So, ne? Also ich merke, dass ich etwas machen kann, was sich gut anfühlt, wo ich merke, ich fühle mich dadurch besser oder weniger schlecht als vorher und wiederhole das immer und immer und immer und immer wieder. Und dadurch werden eben neuronale Strukturen in meinem Gehirn gefestigt. Dadurch werden zum Beispiel, weil ja dieser Dopaminanstieg bei Menschen, die zum Beispiel viel Pornografie gucken, ist ja eine sehr hohe Konzentration an Dopamin in unseren Synapsen und unser Körper ist ja perfekt darin, sich zu adaptieren. Und irgendwann fängt unser Körper also an, neue Neurotransmitter, Synapsen, also im synaptischen Spalt in die Rezeptoren, so die Rezeptoren bereitzustellen, die mehr Dopamin aufnehmen können. So. Das bedeutet für mich als Süchtiger, ich muss mehr machen, um den gleichen Effekt der Befriedigung zu bekommen. Und mein Körper ist, wenn ich ihm diese Belohnung quasi verwehre, sagt er mir immer wieder, pass mal auf, mein Lieber, du musst noch was machen, dass wir uns gut fühlen. Könnte man jetzt denken, es ist das Suchtgedächtnis, obwohl es dieses Suchtgedächtnis als solches gar nicht gibt. Habe ich auf jeden Fall so gelernt. Genau. Und dass sich diese neuronalen Verbindungen und diese Belohnungserwartung durch die ständige Wiederholung eben so festigt, dass ich irgendwann merke, hey, ich kann das gar nicht so gut steuern, selbst wenn ich merke, dass ich das möchte, dann fällt es mir total schwer, das nicht zu machen oder ich schaffe das eben nicht. Oder aber ist so dieses Gedankenkreisen, das nennt sich Pornifying. Also das ist so diese unbewusste Versexualisierung meiner Umgebung. Zum Beispiel, ich habe ständig Porno im Kopf, also ständig irgendwelche Szenen. Ich merke, dass ich Sexualität mit meiner Partnerin nicht befriedigend finde, sondern dass ich meine Pornosexualität viel befriedigender finde. Also ich habe auch da bei wirklicher Sexualität eigentlich immer ein Porno im Kopf, den ich mir einfach virtuell angucke, so oder imaginativ quasi im Kopf. Dann sind mehrere Faktoren. Ich kann zum Beispiel nicht so gut mit Frustration umgehen. Ich merke zum Beispiel, dass wenn ich frustriert bin, ich zum Beispiel sexuelle Reize kriege oder ich das Bedürfnis habe zu masturbieren oder mir ein Porno anzugucken, dann merke ich nämlich schon, dass ich das eigentlich mache, um mich selbst zu beruhigen. Das sind so alles Warnhinweise. Man kann auch diejenigen, die sich das jetzt selbst angucken, mal, also unsere Zuschauer, die jetzt irgendwie sagen, ich möchte oder ich bin mir da unsicher, ob ich eben süchtig bin, einfach mal eine Woche weglassen oder 3 Wochen. Gucken, ob das, und wenn das nicht geht, dann sollte man sich Gedanken machen. Weil, muss man aber auch sagen, dass viele, viele negative Konsequenzen und Symptome, die von der Pornosucht ausgelöst werden, auch wirklich verschwinden, wenn man es schafft, die Pornografie wegzulassen. Also sowohl die Erektionsfähigkeit, die Orgasmusfähigkeit, das Pornofying, das sind so also diese unmittelbar negativsten Konsequenzen von den Betroffenen, die nehmen ab, wenn die Pornografie, also wenn sie aufhören, Pornos zu konsumieren.
Und jetzt kommen mir tatsächlich so zwei Fragen auf. Und zwar die erste ist, okay, wenn jetzt jemand zum Beispiel hier zuhört und merkt, ey, ich schaff's gar nicht, die Pornografie wegzulassen, was wären denn so Anlaufstellen? Also wo kann ich mich melden? Was wäre dann so der Weg, Hilfe zu bekommen oder Unterstützung?
Also es gibt die anonymen Sexaholiker, da nochmal nachgucken. Da muss man einfach gucken. Es gibt ja ganz viele Boards im Internet zum Beispiel. Das ist so ganz niederschwellige. Kann ich mich heute noch anmelden und kann da erstmal sagen, wie es bei mir ist. Und ich habe da irgendwie ein ganzes großes Netzwerk von ExpertInnen, die ein gleiches, ähnliches Problem haben und die mir sagen, so und so funktioniert es. Ich bin auch ein ganz großer Freund von Selbsthilfegruppen übrigens. Man kann sich ganz viel Literatur angucken. Man kann ganz viel mittlerweile im Internet rauskriegen. Da gibt es NoFap-Movements, also auch wieder eine große Community von Menschen, die die Masturbation sein lassen, die die verteufeln. Deswegen bin ich da eigentlich nicht so ein Freund von. Aber wenn wer heilt, hat recht so. Und wenn die Leute sagen, dieses 3-Wochen-Programm oder 90-Tage-Programm hat mir geholfen, dann wer bin ich denn, dass ich das sage, dass ich das nicht gut finde. Das ist ja nur meine Meinung. Man kann suchttherapeutische Behandlungsmanuale im Internet kaufen, zum Beispiel mein Buch. Man kann in eine Beratungsstelle gehen, genau. Und man kann sich auch psychotherapeutische Hilfe suchen. Also bei einem Psychotherapeutin Termin ausmachen und da das Problem ansprechen. Das dauert mehrere Monate, aber das geht halt auch.
Das sind ja schon mal so einige Wege, ne? Also, was man da so machen kann und es. Wie kommen denn die Patienten dann zu dir? Oder die
Also
Patientinnen?
meine Privatbehandlung, also ich habe eine eigene Praxis und die finden mich im Internet. Also wenn man Gregor Rölpnack googelt, dann gibt es Mittel und Wege über meine Internetseite Trimethode, also trimethode.de, wo man eben Kontakt mit mir aufnehmen kann. Es gibt aber auch ganz viele andere Fachstellen mit Menschen, die sich da sehr gut auskennen, mit denen man in Kontakt treten kann. Da muss man suchen. So.
Okay, spannend. Und was ist eigentlich das Ziel der Therapie quasi?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Ziel der Therapie ist es wirklich einfach keine, also meine erfüllte Sexualität zu leben, eine selbstbestimmte, nicht von außen implizierte Sexualität zu leben, die mir viel mehr Lebensqualität gibt als diese Pseudo-Realität, die mir vorgelebt wird in dem Porno. Dass es da noch viel mehr gibt und dass auch zum Beispiel partnerschaftliche also sexuelle Probleme werden auch häufig partnerschaftliche Probleme, sehr oft. Und dass das eine mit dem anderen auch korreliert und zusammenhängt. Also, dass, ja, eben meine Pornosexualität durchaus auch einen negativen Effekt auf meine Partnerschaft haben kann, auf meine Arbeitsweise. Ich könnte von meinem Arbeitgeber erwischt werden. Also das ist kein Witz, ne? Also viele, viele der Betroffenen, die zu mir kommen, die kommen, weil nicht die ein eigenes Bewusstsein haben, dass der Pornografie blöd ist, sondern weil der Arbeitgeber oder aber der Partner zu Hause Druck gemacht haben. Oder die Partnerin und der Arbeitgeber in Ich muss jetzt mal zu gendern.
Genau, und ja, das ist ja dann auch total spannend, weil sich das ja natürlich auch auf das Leben auswirkt. Und das ist auf jeden Fall auch ein, ja, das ist ja auch ein Ziel, was einfach super unterstützenswert ist und einfach viel Lebensqualität auch zurückbringt, ne, und Lebendigkeit auch. Und was würde das konkret bedeuten? Also gibt es in Fachkreisen so eine Art Konsens darüber, ob Abstinenz da wichtig ist oder ob man sagt, kontrollierter Konsum?
Das Ding ist, bei einem kontrollierten Konsum, das sehe ich auch zum Beispiel in meinem Buch, da gibt es mehrere Wenn-Dann, Formeln, die man anwenden kann. Zum Beispiel, wenn ich es hinkriege, dass ich nur einmal die Woche nach 21 Uhr zu Hause, wenn ich alleine bin und wenn ich mich nicht gestresst oder schlecht fühle, ein Porno angucke, zu dem ich einmal masturbiere. Wenn ich das so für mich hinkriege, ist das ja gut. Aber wir wissen ja, bei der Sucht ist es die Kontrolllosigkeit. Das ist ja nun ein Kriterium. Und die Menschen sind eben häufig nicht so gut darin, ihre Impulse dann auszuhalten. Also dann ist es nicht nur ein Porno, sondern dann geht es wieder in den stundenlangen Marathon, der dann quasi in diesem Orgasmus endet. Und man hat wieder 6, 7, 8, 9 Stunden damit verbracht, Pornos zu konsumieren. Also das ist kein Witz, denn es gibt Sessions, die sind dann 6, 7, 8 Stunden lang. Da gibt es Verletzungen, mechanische Verletzungen an den Geschlechtsorganen. Da können sich Krankheiten entwickeln, dann können da Keime reinkommen an diesen Verletzungen. Gibt's alles und der Konsum kann trotzdem nicht eingestellt werden. Deswegen lohnt sich das einfach, wenn ich süchtig bin, dann zu sagen, ey, ich höre ganz auf. So. Also nicht mit Sexualität, auch nicht mit einer Solo-Sexualität, das ist es nicht, sondern eben mit meiner Pornosexualität.
Also du, da wird auch schon so zwischen natürlich verschiedenen Sexualitäten in Anführungsstrichen unterschieden. Also das,
Also ich mach das. Also weil die Pornosexualität hat häufig mit der echten Sexualität nicht wirklich viel gemein. So, da gibt es auch eine ganz spannende Studie zu, die wird auch in meinem Buch, habe ich die mit aufgeführt. Da wurden Paare, die mehrere Jahrzehnte miteinander verheiratet waren, die immer noch sexuell aktiv waren, wurden gefragt, was so partnerschaftliche Intimität ausmacht bei denen. Und da wurde halt immer einfach auch gesagt, die Echtheit, mich vor meinem Partner zeigen zu können, wie ich eigentlich bin. So. Und da ist mir aufgefallen, dass sich viele Menschen, die eine Sex- oder eine Pornosucht haben, das gar nicht trauen, sondern da, die sind eben sehr verhärtet, eine Facette meistens der Überlegenheit aufzuzeigen und diese verletzliche Seite zum Beispiel für sich zu behalten. Und dadurch kann zum Beispiel eine richtige Intimität mit dem Partner gar nicht richtig stattfinden. Nur weil die das übrigens wissen, dass es so ist, heißt es nicht, dass es dann geändert wird, weil auch der Partnerin kann eben sich in diese Facette derartig verliebt haben, dass er mit einer verletzlichen Facette gar nicht so richtig umgehen kann. Denn es ist auch gut, wenn die Leute einfach eine Paartherapie machen. Das sind so wie gesagt, Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ultra komplex. Die Ursachen sind sehr komplex. Und wie gesagt, das Wichtige ist, nur weil die Leute wissen, warum sie das machen oder in welcher Phase des Lebens, also nur weil ich weiß, ich habe jetzt mit 12 Jahren eben angefangen, da haben sich meine Eltern getrennt und ich habe einen Schulwechsel gehabt und das war irgendwie alles uncool und da habe ich angefangen, regelmäßig Pornos zu konsumieren und jetzt bin ich irgendwie 28 Jahre alt und merke so meine ersten Langzeitfolgen davon, heißt es noch nicht, dass die Leute auch wirklich aufhören können damit beim ersten oder zweiten oder dritten Versuch. Ne? Das ist eben, die Rückfallgefahr ist eben in diesem Bereich extrem hoch, weil die
Das
Zugänge
stimmt,
eben
ja.
so leicht sind. Das ist eben so, das klingt jetzt doof, aber für so einen Alkoholiker, der jeden Tag eben an der Quengelware oder besser gesagt, diesen Impulskäufen vorbeigehen muss, wo er diese kleinen Schnäpse sieht. So ist es.
Das
Und das
ist ja.
bedeutet auch, ja, deswegen ist auch dieser erhöhte Medienkonsum, du musst schnell ein Reel scrollen, wo man jetzt eben doch mal wieder so eine Werbung sieht mit irgendjemandem, den man attraktiv findet. Oder es versexualisiert sich auch immer mehr in Werbung, bei Instagram, also generell auf Social Media. Das ist ja immer körperbetonter und immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen freizügiger. Das ist für Betroffene, ist ja ständig ein Auslöser, ein Stimulus vorhanden, um dann eben sexuell aktiv zu werden. So. Also bedeutet doch häufig, seinen Medienkonsum runterzufahren, wenn ich eben ein Problem habe mit Pornografie. Häufig. So.
Ja, es ist ja auch total. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, also irgendwie weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das natürlich auch einfach den kompletten Alltag beeinflusst und dich ja wahrscheinlich
Total.
auch, das ist ja also bei Alkoholerkrankungen ähnlich, ne? Also wie selbstverständlich ist es für uns im Biergarten zu gehen, so zum Beispiel.
Ja, genau. An einem schönen Laden, heute jetzt ist es hier, sind 31 Grad, sich in einem Biergarten zu sitzen und schön kaltes Bier zu trinken.
Genau.
Total. Für uns eine Selbstverständlichkeit. Und wir hören auch nach einem Bier. Und der Alkoholiker, der braucht dann 10 und 12 und 13. Und dann passiert das und das und das und das.
Ja.
Und ähnlich ist es dann eben, deswegen sage ich auch, kontrollierter Konsum ist einfach, also ich habe jetzt nun mehrere hundert Menschen behandelt und mehrere tausend Stunden Behandlungserfahrung. Und ich habe noch nicht einen getroffen, der mit seinem Suchtstoff, ne, so, der mit seinem Suchtstoff einen kontrollierten Konsum hinbekommt. Es gibt Menschen, die sind stolperclean, die haben dann immer mal so Phasen, wo sie abstürzen und dann fangen die sich aber wieder, aber es wird nie so schlecht wie zu dem Zeitpunkt, als sie in die Therapie gekommen sind. Ist ja schon mal ein Therapieerfolg, muss man mal dazu sagen.
Ja.
Aber es gibt keine, also so diese romantische Idee von, ich mache das dann eben mal, wenn es mir passt. Und dann passt das gut für mich und ich habe dann eben keinen Kontrollverlust, habe ich noch nicht erlebt. So
Hm.
soll es geben, aber ich kenne das, wie gesagt, nicht.
Das ist aber auch voll spannend, dass du das teilst, weil das wäre jetzt auch einfach nochmal eine offene Frage von mir gewesen, inwieweit ist das halt auch dann möglich, ne? Also ob du da irgendwelche Fälle aus der Praxis kennst, wie du dann arbeitest, wie du das vielleicht auch mit deinen Klientinnen erlebt hast, aber da ja, also was soll ich dir
Wie
sagen?
gesagt, die Indikation bei uns ist ja eigentlich illegale Drogen und das ist
Hm.
quasi, also so Hypersexualität oder eben diese, also die Pornosucht, das sind quasi immer nur so, das passiert nebenbei, das kommt dann mal auf, dann bearbeite ich das natürlich auch, aber das ist nie die Hauptdiagnose bei uns. Und deswegen weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob die Leute es schaffen, einen kontrollierten Konsum, einen normalen Umgang dann zu finden, weil wenn ich von irgendwas mal süchtig geworden bin, wenn das also eine Funktion für mich hat, über jetzt von einem schnellen Lustgewinn hinaus, so ich ist ja nichts dabei, ein Porno zu gucken. So, muss man ja mal sagen, es hat erstmal gar keine schädlichen Auswirkungen auf uns. Aber wenn ich dann eine gewisse Verwundung habe und dazu neige, dass ich da mich eben drin verliere, ist schwer, sehr, sehr schwer. Dann zu sagen, so bis hier und dann höre ich wieder auf. Wo es natürlich so sein kann, dass es wie eben bei dem anderen Beispiel, man hat dann eben eine Phase, wo es wieder ganz doll wird, ganzes Wochenende, eine ganze Woche, und dann fängt sich das wieder und dann geht es wieder erstmal weiter und ich schaffe das dann eben ohne die negativen Folgen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also mein Arbeitgeber gibt mir da einmal eine Abmahnung für, wenn er mich dabei erwischt und bei der zweiten Abmahnung bin ich meinen Job los. Kann ich mein Job los sein? So muss man jetzt mal dazu sagen. Oder aber meine Partnerin oder mein Partner, die mir eben das nicht verzeihen, die das als Fremdgehen bewerten, so wo meine Beziehung dann eventuell sehr negative Konsequenzen erfährt und ich kann es nicht lassen.
Ja.
So.
Ja, und das
Auch
sind
ist
ja.
die Fremdgehbereitschaft bei Menschen mit sexuellen, also mit einer Hypersexualität oder eben dieser Pornosucht, ist auch sehr erhöht.
Und wie erklärst du dir das? Woran liegt das?
Das ist, also wenn unsere sexuelle, also wenn Reize reinkommen, die uns sexuell aktiv werden, also fühlt sich das sehr gut an in uns. Das lässt uns so den Alltag vergessen zum Beispiel. Und wenn ich da eben mich konditioniere drauf, dass ich mich dem immer voll und ganz hingebe, dann kann das eben sein, dass wenn ich mal auf einer Party bin und mir jemand gibt Signale in diese Richtung, dass ich mich da auch nicht hemmen kann. Weil ich bin ja darauf konditioniert, dem immer nachzugehen. Kann so sein, muss nicht so sein, aber es kann eben so sein.
Und ja, ich frage mich halt auch, wieso das Erleben von den Menschen ist. Ich meine, du hattest ja jetzt schon einige Sachen auch genannt, aber so, ja, ich weiß nicht, wie ich die Frage irgendwie gut formulieren kann, aber es geht, glaube ich, so darum, naja, was bewegt einen Menschen mit einer Pornografiesucht? Also was erlebt der, was sucht der, was braucht der? Also was ist die Funktion quasi dieser Pornografiesucht? Auch noch mal so auf dem.
Das ist eigentlich ein Schmerzstiller. Das ist eigentlich ein emotionaler Schmerzstiller. Auch bei Menschen mit einer Hypersexualität, da geht es häufig auch nicht um um Sex an sich. Es geht darum, das Drumherum, dieses Jagen. Darum geht es eigentlich. Also dieses, einen Partner zu finden oder eine Partnerin zu finden, die ich für mich gewinnen kann. So swipen zum Beispiel oder diese Dating-Apps zum Beispiel benutzen oder aber und gewissen Weisen auch Substanzkonsum dazu und so weiter. Also es ist immer ganz viel mit dazu. Es geht hier häufig nicht um die reine Sexualität, sondern es geht darum, mich aus dem Alltag zu holen. Es geht darum, mich abzulenken. Ich will mich dann nicht so fühlen, wie ich mich gerade fühle. Und ich habe keinen funktionaleren Weg gefunden, wie ich das eben abbauen kann. Und es ist auch häufig so, dass die Menschen, das muss ich sagen, also generell sind Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung, haben häufig Probleme eben mit der Impulskontrollstörung, also können nicht gut Spannungserleben aushalten. So können wir Menschen, ist für jeden unangenehm, aber es gibt eben Menschen, die können das besser, es gibt Menschen, die können das nicht so gut. Und Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung sind da häufig nicht so gut drin. Und die sind da eben sehr anfällig für solche
Hm.
Reize dann eben und sich darin zu verlieren, weil das ist eben dann leichter, als das auszuhalten oder es eben mal bei der Wurzel zu packen. Und es ist eben so, dass unser Leben, was habe ich letztens gelesen dazu, unser Leben ist also der Normalzustand, dass wir emotional im Gleichgewicht sind, ist eigentlich die Ausnahme.
Mm.
Der Ausnahmezustand ist das Normale. Es gibt immer Dinge, über die ich traurig bin, über die ich
Klar.
mich ärgere, über die ich neugierig bin und immer in Unsicherheit lebe. Das ist eigentlich unser Normalzustand. Dass ich mal mir zufrieden bin, das sind eben die Ausnahmen. So. Und es ist wichtig für mich, dass ich das irgendwie austariere, dass ich sage, dass alle Spannungen, die aufkommt, die kann ich irgendwie subsidieren, indem ich die funktional abbaue und habe da meine Mechanismen, aber die kommen eben vor und das ist das Leben halt.
Ja, das stimmt. So ist das. Ja, danke dir. Wir sind ja jetzt schon tatsächlich, ich habe mal jetzt auch geschaut, schon fast eine Stunde am Sprechen.
Ehrlich?
Deshalb würde ich dir gerne noch so eine letzte Frage stellen. Also wenn
Okay.
du bist ja auch auf Instagram aktiv und machst da zum Beispiel hast du ja auch einen Account. Jetzt musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Wo findet man dich denn?
Ja, auf Instagram. Und zwar bin ich, warte, das muss ich mir selber, psychotherapie.gregor.röbnack. Findet mich unbedingt folgen.
Ja.
Da würde ich mich freuen, wenn wir das verbreiten können. Ich gebe mir da ganz viel drin und versuche da auf meinem Kanal so also Mut zu machen, aufzuklären, was das Thema Therapie beinhaltet und mal so Themen von meinen PatientInnen aufzugreifen. Gedanken, so Motivation, wie ich da eben die Dinge behandle und wie ich damit umgehe, solche Sachen. Unbedingt folgen,
Und
wenn ihr
ja,
wollt.
und was ich an deinem Profil so besonders finde, ist, dass du tatsächlich auch Briefe von deinen Patientinnen teilst, die sie an ihr altes Leben quasi schreiben oder an ihr altes Ich. Und das zu lesen, finde ich immer total berührend. Und ich
Das
kriege
ist
auch
auch
schon Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil das schon echt auch krass, also so, es geht sehr in die Tiefe auch. Und da wäre eben auch noch mal so meine Frage, was hast du denn so bisher in deiner Arbeit, was gibt es eine berührende Anekdote, die du da irgendwie erzählen kannst?
Oh, das kennst du das, wenn es ganz viel gibt und du dich nicht entscheiden kannst, was davon jetzt irgendwie besprechen. Also es, ja. Also es gibt ganz, ganz viel. Also es ist zum Teil so in der Gruppentherapie, die man sich so vorstellen kann, wie man sich die eben vorstellt, so mit dem Stuhlkreis. Und dann sitzt man da in so einer Stunde, können alle Gefühle aufkommen. So, da kann von Wut bis Verzweiflung, Trauer, Freude. Natürlich ist es immer schön, wenn das anfängt und dann geht das eben nach unten und am Ende wird es dann noch eine runde Sache. Aber das ist auch nicht immer so gegeben. Darüber, also so, das mal alles immer zu fühlen, wie das bei den anderen so ist. Das würde ich sagen, ist so ganz besonders. Aber es ist jetzt also eine Anekdote im Sinne von, das ist jetzt was, was mich in der letzten Zeit wirklich aus dem Hocker gehauen hat. Das kann ich jetzt irgendwie gar nicht geben. Irgendwie ist das so viel, als dass ich das jetzt nicht in den Satz packen könnte. Und ich muss auch dazu sagen, diese Briefe, ne, also, die Leute googeln meistens ihren Therapeuten und sehen mich dann auf Instagram und haben irgendwann mal gesagt, also, naja, dass sie das wünschen, dass man das eben teilt und das ist halt doch immer was Besonderes und ich finde es immer ganz, ganz cool, weil die PatientInnen oder meine ehemaligen PatientInnen, die mir folgen, so, wenn die dann quasi sehen, dass da wieder die Neuen sitzen und die auch wieder diesen Prozess durchlaufen, diesen therapeutischen Prozess, das ist immer irgendwie was Mutmachendes und ich freue mich darüber, wenn die Leute sich die Zeit nehmen, das durchzulesen. Das kommt von Herzen, von den Menschen. Und ja, das ist wirklich was echt Tolles.
Ja, und das ist deren Lebensgeschichte und das ist ja wirklich etwas, was sie wirklich über eine ganz, ganz lange Zeit, also teilweise auch über Jahrzehnte einfach beschäftigt hat.
Ja.
Da steckt
Und das
so
ist nur
viel
die
drin.
Spitze,
Ja.
und das ist nur die Spitze. Das ist ja immer so, also versuch mal dein Leben, wenn du mich jetzt fragst, mach mal eine Anekdote von deinem Beruf, in dem ich wirklich ganz viel Herzblut stecke. Und mir fällt da nichts ein, wenn die einen Abschiedsbrief schreiben an ihr altes Leben, das auf zwei Seiten zu fassen, das ist ja nicht mal im Ansatz das, was es eigentlich umfasst und die ganzen Erfahrungen, die da gemacht wurden, ne? Das ist wirklich krass. Eine Anekdote, die mir, also eine Sache, die mir aber an dem Job gefällt, die mir wirklich an dem Job gefällt, ist, dass ich mit den Menschen, also dass ich das Gefühl habe, dass ich was Gutes mache, also dass ich was mache, was Wert hat. So, und dafür ist es auch ein sehr anstrengender und sehr fordernder Beruf, muss man dazu sagen. Aber ich mache was, wo ich sagen kann, das hat eine Substanz, das ist wertvoll. Und das Zweite ist, dass man sieht, dass sich die Menschen verändern. Also die kommen ganz anders an, als sie denn vom Hof gehen, zu 95% der Fälle, muss man dazu sagen. Und das ist was, da kann ich mich sehr drüber freuen. Das ist was ich sehr schön finde.
Ach schön, super. Oh, das ist ja ein toller Abschluss. Ja, gibt es denn vielleicht noch etwas, was du unseren Zuhörenden noch mitgeben möchtest, bevor wir uns verabschieden?
Immer ansprechen. Die Dinge nicht einfach so sein lassen. Es gibt kein Normal. So, wenn du merkst, dass es dich nervt, dann such dir Hilfe. Das ist, also, versuch, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, du kannst dir immer Hilfe suchen. Das ist völlig erlaubt und das ist gut so. Da ist nichts schlimm dran. Das würde ich gerne noch allen mitgeben und allen Mut machen.
Ja, damit würde ich dann die Folge auch abschließen und mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du viel, ja, von deinem Fachwissen mit uns geteilt hast, von deinen Erfahrungen und ja, uns das Thema ein bisschen näher gebracht hast und wir uns da auch ein bisschen austauschen konnten. Und ja, wünsche dir auch alles Gute weiterhin, so für deinen Job,
Danke.
für deinen weiteren Weg und dass du ja, auch das machen kannst, also weiterhin auch das machen kannst, was dich erfüllt und was dir auch dann ja Lebensfreude, Lebendigkeit gibt. Na, und ja.
Danke, Laura. Danke für die Möglichkeit, beim Podcast zu sitzen.
Ja,
Danke.
gerne. Alles klar, dann allen Zuhörenden noch eine schöne Zeit, eine schöne Woche, wann auch immer ihr das hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.